So, schönen guten Tag. Dies ist, ja, diesen Podcast nennen wir Cannabis im Rechtsstaat, One Follow the Rechtsstaat. Ich begrüße heute Justus Haukapp in Düsseldorf. Grüß dich, Justus.
Hallo, Nico.
Erstmal für die, die dich nicht kennen, soll es vielleicht ja doch geben. Du bist Volkswirtschaftler, Professor in Düsseldorf und dort wiederum Gründungsdirektor von DICE. Das ist das Düsseldorf Institute for Competition Economics. Und du hast wahnsinnig viele Themen, spannende Themen. Du hast auch einen Podcast zusammen mit Lars Feld, den ich auch empfehlen kann, weil ich ihn auch schon mal hereingehört habe. Wir wollen uns aber heute auf ein Thema beschränken, was wir hier in der Podcast-Reihe jetzt auch schon ein paar Mal von verschiedenen juristischen und politischen Seiten hatten, nämlich Cannabis und die Planung der oder Ankündigung jedenfalls im Koalitionsvertrag der Bundesregierung, Cannabis zu ja entkriminalisieren beziehungsweise zu legalisieren. Dafür setzt du dich als Wirtschaftswissenschaftler schon seit vielen, vielen Jahren ein. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen eigentlich?
Das ist für einen Ökonom eigentlich kein fremdes Thema in gewisser Weise, weil es geht ja um eine Regulierung eines Marktes. Der Markt existiert ja, auch wenn er illegal ist. Es gibt Angebot, es gibt Nachfrage, es wird gehandelt. Und dann ist es vielleicht nicht ganz fair liegen, dass man sich als Ökonom darüber Gedanken macht. In die Öffentlichkeit, sag mal, bin ich damit gekommen eigentlich, weil 2013, also vor fast 10 Jahren, die Wirtschaftswoche mal verschiedene Ökonomen angefragt hat, wie stehen sie eigentlich zu der Cannabis-Freigabe. Darunter war übrigens Lars Feld, den du gerade schon erwähnt hast, aber auch Michael Hüter, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Arbeitgeber finanziert. Und mich haben sie auch gefragt. Und die waren, glaube ich, selber ein bisschen überrascht bei der Wirtschaftswoche, dass unisono alle gesagt haben, naja, das mit der Prohibition ist natürlich Unsinn. Da gibt es bessere Formen der Regulierung. Und in den USA gab es auch schon viele, viele prominente Befürworter unter Ökonomen für eine regulierte Legalisierung des Cannabis-Marktes. Dann, als ich einmal damit in der Öffentlichkeit war, dann wurde ich immer wieder zu dem Thema gefragt und habe dann auch noch intensiver mich damit beschäftigt. Das, hätte ich fast gesagt, kulminierte, ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort darin, dass ich dann irgendwann der Deutsche Hanfverband auch auf mich zukam, der Georg Hurt, der leitet und sagte, wir brauchen eigentlich mal verlässliche Zahlen darüber, was denn da für den Steuerzahler drin wäre bei einer Cannabis-Legalisierung. Da habe ich gesagt, ja gut, ich glaube, das kann ich so machen. Und dann haben wir damals ein Gutachten oder eine Studie erstellt für den Hanfverband, wo wir dann versucht haben, das abzuschätzen. Ist ja nicht ganz einfach bei Schwarzmärkten. Und dann haben wir die auch nochmal aus freien Stücken 2021 aktualisiert. Wir wussten, jetzt kommt das ja wahrscheinlich. FDP und Grüne waren ja schon lange für eine Legalisierung. Die SPD hat es dann auch durchgerungen, dafür zu sein. Und gesagt, ja, also ob jetzt Jamaika oder Schwarz oder Rot-Grün-Gelb, die Ampelkoalition nach der Wahl kommt, das sieht so aus, als wenn die Chancen für eine Legalisierung wirklich hoch sind. Jetzt in Deutschland haben wir die Studie nochmal aufgelegt, da aus freien Stücken dann. Und ja, seitdem setze ich mich mit der Literatur auseinander und gucke mir jetzt genau an, was so passiert. Ja, du hast gesagt, ich bin ein großer Befürworter einer Änderung des momentanen Rechtsrahmens.
Du sagst, auch ein Schwarzmarkt ist ein Markt und deswegen ist es für dich ganz selbstverständlich, dass man sich als Wirtschaftswissenschaftler dafür interessiert. Wie schaut es denn mit der Empirie da eigentlich aus? Also wie beobachtet man eigentlich diesen Markt als Wissenschaftler?
Das ist natürlich, hast du völlig recht, nicht ganz so einfach. Es gibt ja verschiedene Methoden, wie man trotzdem versucht herauszufinden, was da die Konsummengen in Deutschland sind. In manchen Ländern werden regelmäßig Abwasserproben oder sowas genommen. Es gibt einen Kollegen von mir aus der Medizin, der hat mal eine Zeit lang Haarproben bei Friseuren eingesammelt. Und es gibt natürlich das epidemiologische Suchtsurvey, das vom Bundesgesundheitsministerium beauftragt, alle paar Jahre durchgeführt wird, wo die Leute befragt werden. Nicht wie viel sie konsumieren, aber ob sie konsumieren und in welchen Abständen sie konsumieren. Und das sind, würde ich denken, momentan die verlässlichsten Daten, die wir für Deutschland haben. Das findet zwar nur alle 3 Jahre statt, ich denke, das ist eigentlich zu wenig, es wäre mir lieber, es würde jährlich stattfinden, das Ganze. Aber dadurch haben wir immerhin gewisse Zahlen, die man mit ja, cum grano salis irgendwo nehmen kann, diese Zahlen auch, wenn die natürlich nicht ideal sind, weil nicht vielleicht jeder dem Survey wahrheitsgemäß antwortet.
Das ist jetzt sozusagen die Nachfrageseite, also wie viel wird konsumiert? Wie schaut es mit der Angebotsseite aus? Wie beobachtet man die?
Die ist noch viel schwieriger zu beobachten. Es gibt natürlich immer wieder Statistiken über Beschlagnahmungen in etwa, die meistens ja bei den Anbietern stattfinden, weniger bei den Nachfragern. Darüber kann man ein bisschen was lernen, auch wenn das noch unzuverlässiger ist, würde ich sagen, weil das sehr davon von Zufällen abhängt, wie erfolgreich die Polizei gerade ist, wie viele Ressourcen da reingesteckt werden. Also wenn die Polizei wenig anderes zu tun hat, dann werden auch eher mal Cannabismengen beschlagnahmt. Etwa. Also von daher haben wir in unseren Studien uns eher auf die Nachfrageseite gestützt und gesagt, na gut, alles, was nachgefragt wird, muss ja auch angeboten worden sein. Im Wesentlichen, wenn es auch in Teilen sicherlich kein Angebot im Marktsinne ist, weil es auch Eigenanbau gibt in Deutschland, aber im Großen und Ganzen, haben wir gesagt, auf dem Markt gilt Angebot gleich Nachfrage und was dann konsumiert wird in Deutschland, wird auch angeboten.
Was sind so aus deiner Sicht die wichtigsten Argumente für eine Freigabe von Cannabis?
Die wichtigsten Argumente sind nicht, wie man das vielleicht von Ökonomen erwarten würde, wenn man selber nicht Ökonom ist, dass da Steuereinnahmen generiert werden und Arbeitsplätze, legale Arbeitsplätze geschaffen werden. Das ist, würde ich sagen, ein angenehmer Nebeneffekt der Legalisierung. Das Hauptargument aus meiner Sicht ist, dass es zu einem besseren Verbraucherschutz und zu einem besseren Jugendschutz führen kann, der Legalisierung. Die Situation ist faktisch heute so, gerade bei Cannabis, dass es überall verfügbar ist. Es ist für Jugendliche als auch Erwachsene überhaupt kein Problem, sich Cannabis zu besorgen. Das Cannabis kauft man dann entweder beim Dealer seines Vertrauens oder bei einem Straßendealer. Das gibt immer wieder Meldungen, dass das Qualitätsprobleme gibt mit teilweise sehr gesundheitsschädlichen Beimischungen, Chemikalien bis hin zu Blei teilweise, die Dealer aus, sag ich mal, rein Profitinteresse beimischen, weil das schwerer oder klebriger aussehen macht etc. Das ist relativ gesundheitsschädlich. Es gibt auch, der normale Dealer hat kein wirkliches Interesse am Jugendschutz. Theoretisch könnte er zwar härter belangt werden, wenn er an Minderjährige verkauft, als wenn er an Volljährige verkauft. Es scheint aber nicht besonders abschreckend zu wirken momentan. Und dann kommt hinzu ein Thema, dass die Geschichte von Cannabis als Einstiegsdroge in härtere Drogen, würde ich sagen, gilt mittlerweile als falsifiziert, würde ich sagen. Dass, es gibt da zwar eine Korrelation, aber dass das ursächlich ist, den Konsum harter Drogen, glauben nicht mehr so viele, ist mein Eindruck, meine Rezeption sozusagen der Literatur. Es gibt aber angebotsseitig gleichwohl einen gewissen Anreiz für Dealer, mehr andere Drogen als Cannabis zu verkaufen. Und warum ist das so? Cannabis ist aus Sicht eines Dealers ein relativ margenschwaches Produkt. Damit kann ich eigentlich nicht besonders viel verdienen. Das hat damit zu tun, dass der Wettbewerb sehr intensiv ist auf dem Cannabismarkt. Im Grunde kann es auch jeder selber anbauen. Das heißt, es ist ein sehr fragmentierter Markt, also wettbewerbsökonomisch sozusagen intensiver Wettbewerb für zu niedrige Margen. Das ist bei anderen illegalen Substanzen nicht so sehr der Fall. Da ist der Wettbewerb schwächer ausgeprägt. Kann man auch nicht zu Hause so leicht erzeugen. Und von daher besteht aus Sicht eines Anbieters, wenn wir jetzt mal ganz nüchtern ökonomisch sagen würden, wenn er Multiproduktanbieter ist, also wenn er mehrere illegale Substanzen im Angebot hat, einen Anreiz, mir andere illegale Substanzen zu verkaufen. Und diesen Zusammenhang könnte ich durchschlagen, wenn ich Cannabis legalisiere und das in dezidiert lizenzierten Cannabis-Shops verkauft wird. Natürlich mag es dann immer noch welche geben, die mir unter der Ladentheke doch was anderes verkaufen, aber ich halte das für sehr, sehr überschaubar, diese Gefahr. Natürlich könnte mir mein Weinhändler auch schwarzgebrannten Schnaps verkaufen, ja, aber die allgemeine Erfahrung zeigt, dass das nicht so ist. Und letztendlich muss man bedenken, dass ein Lizenzinhaber eines Cannabis-Shops auch etwas zu verlieren hat, wenn er das tut, während der heutige Dealer relativ wenig zu verlieren hat. Also es sind eigentlich die Gründe Jugendschutz und Verbraucherschutz und damit auch Gesundheitsschutz. So paradox sich das anhören mag, die aus meiner Sicht für eine regulierte Freigabe sprechen.
Interessant, weil es mir gar nicht mehr so bewusst war, aber wenn man die Diskussion ein bisschen länger kennt schon um Cannabis, früher war das Einstiegsdrogenargument war immer so ein ganz starkes Argument dafür, das verboten zu halten. Das hört man tatsächlich nicht mehr so viel als Argument für eine Beibehaltung der Strafbarkeit.
Nee, also sowohl in der medizinischen Literatur gibt es da mittlerweile große Skepsis und auch die ganz einfache Empirie suggeriert, dass wir haben ja mittlerweile, wenn man sich diese Lebenszeitprävalenz anguckt, also wer im Leben hat schon mal Cannabis konsumiert, dann steigt und steigt und steigt in Deutschland. Das ist mittlerweile ein Drittel aller Bundesbürger und Bundesbürgerinnen hat das schon mal konsumiert. Sehr, sehr wenig bleiben dabei und nehmen das regelmäßig und noch viel weniger steigen dann auf härtere Drogen um. Also diese ganz alte Horrorgeschichten, ja, wer Cannabis nimmt, landet irgendwann unweigerlich bei Heroin. Das kann man den Leuten einfach heute nicht mehr erzählen, weil es so viele gibt, die selber die Erfahrung gemacht haben, dass es nicht so ist.
Es war noch hier nicht bei Bahnhof Zoo Zeit war das, wo das, also 80er Jahre, wo das immer so das gängige Klischeebild war, dass man nicht nur vom genau. Kopf dann irgendwann an der Nadel landet. Nicht? Das
hat man genau, das war mal so diese Argumentation, aber heute dadurch, dass es eben relativ viele Leute gibt, die es selber probiert haben, und die eigene Erfahrung sagt, dass sie nicht auf Heroin umgestiegen sind, ist das schwierig, ein Drittel hat es schon mal probiert und ich würde sagen, nahezu jeder kennt Leute, die das schon mal probiert haben und wissen auch, dass die allermeisten von denen dann nicht auf Heroin oder sonst was umgestiegen sind.
Also in Berlin dürfte die Quote Richtung 100% gehen, wäre so mein Eindruck. Also jedenfalls derer, die jemand kennen, der konsumiert oder konsumiert hat. Wir haben uns über dieses Thema unterhalten mit Günter Krings von der CDU. Wir haben uns unterhalten jetzt letzte Woche mit Michael Kubiciel, der Strafrechtler. Und mit unterschiedlichen Schattierungen kam dort vor allen Dingen als Einwand der Jugendschutz. Also Kubiciel meinte zu wissen, dass man ja sogar noch bis Ende 20, da das Hirn noch im Wachstum und da müsse man doch die Gefahr sehen, dass da auch jetzt junge Erwachsene Schaden nehmen. Du leugnest das ja jetzt, stellst das ja nicht in Abrede, dass es da nun auch Gesundheitsfragen und Jugendschutzfragen gibt. Was ist deine Antwort darauf?
Also in der Tat, ich zweifle in keiner Weise an, dass das gesundheitsschädlich sein kann. Dass zumindest der intensivere Konsum auch gesundheitsschädlich oder Gesundheitsrisiken definitiv hat. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, unter welchem Regime nimmt der Konsum ab oder zu? Ja, führt eine Prohibition faktisch dazu, dass weniger bei Jugendlichen konsumiert wird oder nicht? Und das wird aus meiner Sicht auch ein Kern für die Evaluation sein, wenn die Legalisierung kommt. Ja. Es wird nicht sein, wie viele Arbeitsplätze sind da entstanden oder sowas, sondern es wird sein, wie hat sich insbesondere bei Jugendlichen der Konsum entwickelt. Und da wiederum sind die Erfahrungen aus den USA aus meiner Sicht eher positiv. Ja, die Befunde, wenn man ganz ehrlich sind nicht völlig einheitlich. Es gibt durchaus unterschiedliche empirische Studien. Aber es gibt doch eine Reihe von empirischen Studien, ja, die zeigen, dass gerade bei Teenagern der Konsum von Cannabis eher abnimmt in den Staaten, in denen legalisiert wird, im Vergleich zu den Staaten, in denen nicht legalisiert wird. Also, oder um das nochmal genauer zu formulieren. Wir sehen ganz allgemein auf der Welt einen zunehmenden Cannabiskonsum, aber die Wachstumsraten in den Staaten, in denen legalisiert sind, sind kleiner als die Wachstumsraten in den Staaten, in denen nicht legalisiert. Das mag verschiedene Gründe haben. Ja, es wird spekuliert, ob das vielleicht uncool ist, wenn man das kaufen kann und das Ganze legal ist und deswegen sich das Konsumverhalten ändert. Es wird aber auch davon ausgegangen, dass dadurch, dass die legalen Shops, und ich war jetzt im Sommer 7 Wochen in den USA, in verschiedenen Bundesstaaten, Oregon, Washington, Kanada, also das ist jetzt nicht USA, aber British Columbia, Massachusetts, alles Staaten, in denen der Cannabiskonsum legal ist. Ich war in verschiedenen Shops und habe mir die angeguckt. Also ich sehe jetzt nicht aus, glaube ich, als wenn ich unter 21 wäre, Ja, aber in jedem dieser Shops wurde mein Ausweis kontrolliert. ja, ich musste den immer wieder vorzeigen, fühlte mich geschmeichelt, gut. Ja, aber also sie sind da schon sehr streng in der Kontrolle. Das heißt also, für einen Jugendlichen ist es nicht zwangsläufig einfacher, an Cannabis zu kommen, weil das Netz der Straßendealer ja ausgedünnt wird. Natürlich gibt es immer noch diese Möglichkeiten, mein älterer Bruder oder der Freund eines Freundes und so weiter bringt mir das aus dem Laden mit und ich bekomme es doch. Aber wir müssen das ja vergleichen mit der heutigen Situation. Und heute kann ich das auf jedem Schulhof in Deutschland faktisch kaufen. Das ist die bittere Realität. Ja. Und von daher, würde ich sagen, wenn wir die Gesundheitsschäden minimieren wollen, dann müssen wir gucken, unter welchen dieser, ich nenne das mal so, regulatorischen Rahmenbedingungen steigt oder sinkt eigentlich der Konsum bei Jugendlichen. Und wenn wir feststellen, dass in einem regulierten, legalisierten Markt eigentlich weniger bei Jugendlichen konsumiert wird, ja, dann ist das wesentliche Argument auch für eine Legalisierung.
Es ist USA, da ist in vielen Bundesstaaten, hat man da schon legalisiert, entkriminalisiert. Gibt es jetzt mal, abgesehen von USA, Kanada, wie schaut es denn im Rest der Welt eigentlich aus, in Europa insbesondere, in anderen europäischen Ländern?
Unterschiedlich. Also nirgendwo sind wir so weit wie in USA und Kanada. Das in Portugal hat schon lange eine Entkriminalisierung, übrigens des Konsums, nicht nur von Cannabis übrigens, sondern von sämtlichen Drogen. Holland hat ja dieses Modell, mit dem sie selber sehr unglücklich sind. Das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Der Konsum wird geduldet, der Anbau und der Verkauf sind weiter illegal, aber dennoch wird dann toleriert, dass das stattfindet. Aber das hat zu allerlei Verwerfungen geführt. Man hat zwar eine, glaube ich, bessere Qualität und nicht dieses Problem, was wir haben von gefährlichen Beimischungen teilweise, weil das in den Coffeeshops eher besser gehandhabt wird. Aber der Großhandel ist stark in der Hand der organisierten Kriminalität, weil der auch weiter illegal ist. Und in Holland gibt es ja große Fürsprecher, auch eine, sagen wir mal, vernünftige Regulierung einzuführen, als sagen, wir geben die gesamte Wertschöpfungskette frei, vom Anbau bis zum Konsum und lizenzieren das und kontrollieren das staatlich und können damit auch den Schwarzmarkt hoffentlich nach und nach austrocknen. Ich sehe auch vom Kollegen in Frankreich, dass das Interesse groß ist, die Politik zu ändern. Es gibt sowas wie den französischen Sachverständigenrat, die sogenannten Fünf Weiß bei uns, sowas ähnliches haben die Franzosen auch. Der hat vor 2 Jahren ein Gutachten dazu geschrieben, sich dezidiert für eine regulierte Freigabe auszusprechen. Das liegt sicherlich auch daran, dass in Frankreich der Cannabiskonsum noch deutlich höher ist als in Deutschland pro Kopf. Und von daher sehe ich da eine Bewegung. Aber diese man sieht die holländische Erfahrung, dass das ist nicht nachahmenswert, würde ich sagen. Wenn man eine Freigabe macht, dann richtig über die komplette Wertschöpfungskette. Und Portugal hat auch, würde ich sagen, positive Erfahrungen, dass sie auch nicht feststellen können, dass der Konsum zugenommen hat, obwohl es entkriminalisiert ist. Also die Dekriminalisierung der Konsumenten, würde ich sagen, das ist eine völlig verfehlte Politik.
Also Portugal, da bin ich nicht so kundig. Portugal hat den Konsum von allen Drogen freigegeben oder entkriminalisiert.
Entkriminalisiert, also es ist nicht legal, ja. Aber es ist viel mehr Strafen wert.
Ja.
Also es kann doch konfisziert werden, so ähnlich wie in Deutschland, ja. Solange das für den Eigenkonsum ist, aber du wirst nicht mehr dafür bestraft.
Warum eigentlich nur Cannabis legalisieren, entkriminalisieren, nicht auch die, weiß ich was, die gängigen Partydrogen aller Art, Kokain und anderes?
Also ultimativ, würde ich sagen, stellt sich die Frage wirklich, ja, warum ist es nicht auch sinnvoller, andere Drogen, auch bei Kokain, du hast angesprochen, der Konsum in Deutschland ist zunehmend, warum sollte man da auch nicht das legalisieren? Die Realpolitik, würde ich sagen, lässt das nicht zu. Und es gibt auch ein gutes Argument, warum man insbesondere Cannabis freigibt. Kokain kann man zumindest theoretisch noch die Hoffnung haben, dass man durch eine Prohibition den Markt zum Erliegen bringt. Empirisch zeigt sich, das klappt auch nicht so ganz. Bei Cannabis, würde ich sagen, können wir das völlig vergessen, weil ich das zu Hause anbauen kann. Ja, das wissen wir, seitdem Cem Özdemir auf dem Balkon stand mit den beiden Cannabispflanzen im Hintergrund. Ja, jetzt ist er Landwirtschaftsminister, also er hat Erfahrung offensichtlich. Jetzt, das kann jeder anbauen. Ja, das wächst ja im Grunde wie Unkraut, hätte ich fast gesagt. Ja, das heißt, das Versuchen zu verhindern, das ist völlig unmöglich, faktisch. Kokain, wie gesagt, das ist theoretisch auch möglich, immerhin eher, weil das kann man nicht zu Hause erzeugen. Ja, da muss ich halt die internationalen Lieferketten stören. Das gelingt auch nicht gut, sehen wir. Ja, der Konsum nimmt zu in Deutschland. Also von daher würde ich sagen, wenn die Erfahrungen mit der Cannabis-Legalisierung in Deutschland positiv sind, ja, dann sollte man konsequent auch darüber nachdenken, ja, ob auch für andere Drogen es bessere Modelle gibt, ja, für den Gesundheits- und Jugendschutz als die Prohibition.
Legalisierung heißt ja nicht jetzt vollständige Deregulierung. Also das heißt ja jetzt nicht, dass wenn man sagt, also man sollte Cannabis-Handel legal machen, Konsum legal machen, dass man da keine Regeln dann schafft. Was für Regeln, was für Regulierung würdest du denn für sinnvoll halten?
Ich denke, da kann man sich gut an den amerikanischen Vorbildern orientieren. Die längsten Erfahrungen sind ja Washington, Colorado, die haben schon 2013 die Freigabe durchgeführt und das sind jetzt noch nicht ganz 10 Jahre. Und man kann auch aus den Fehlern ein bisschen lernen, die man in Teilen von Kanada gemacht hat. Die Provinzen haben das da unterschiedlich gehandhabt. Also wichtig ist, denke ich, dass die Wertschöpfungskette lizenziert wird. Also der Anbau, die Verarbeitung, die Logistik und auch der Vertrieb, also der Verkauf nachher. Weil das heißt dann auch, die Händler oder die Marktteilnehmer haben was zu verlieren. Also man kann die mit Lizenzen drohen, wenn sie sich nicht an die Regeln halten. Das ist, denke ich, ein Vorteil eines Lizenzregimes. Man kann das alles besser überwachen.
Was sind dann die Regeln?
Die Regeln sind natürlich insbesondere Jugendschutz. Also es ist, glaube ich, kein Zufall, dass sie in den USA überall meinen Ausweis kontrolliert haben an der Tür, dass man wirklich sagt, eine Regel würde ich vorschlagen, etwa wie bei Spielhallen das zu gestalten, dass man überhaupt erst ab 18 den Laden betreten darf. Dass das Ganze nicht in den Supermärkten oder an Tankstellen oder sonst wo verkauft wird, sondern in dezidierten Spezialgeschäften. Ja, die können meinetwegen noch andere Produkte, sollen sie ruhig noch ein paar Paper dazu verkaufen oder sowas, was da irgendwie mit zusammenhängt. Aber die sollen nicht Bier und Chips nebenbei verkaufen. Und man muss über die Werberegeln gut nachdenken. Ich würde sagen, das ist nicht so ganz einfach. Man kann natürlich ein Werbeverbot aufstellen. Werbeverbot hat den Nachteil, dass die Kanalisierung in den legalen Markt schwieriger wird, weil irgendwie muss man ja mindestens die Leute darauf hinweisen, wo überhaupt die Geschäfte sind, in denen ich das Ganze kaufen kann. Also Minimum an Werbung wird man benötigen oder von informativer Werbung zumindest. Darüber kann man nachdenken. Sicherlich gibt es dazu, habe ich ja auch das Gutachten für den Handverband gemacht, die Frage, wie hoch kann denn die Steuer sein? Das Ganze soll ja auch nicht zu günstig werden. Ja, man will die Leute ja nicht ermuntern, unbedingt davon mehr zu konsumieren. Das sind schon mal sehr wichtige Regeln, würde ich sagen. Und im Detail kann man weitergehen, sagen, welche Beratungsangebote müssen vorgehalten werden, welche Informationen müssen in den Geschäften bereit liegen für Cannabiskonsumenten etc. Da wird man sicherlich am Anfang vielleicht noch nicht alles richtig machen. Deswegen ist auch eine Evaluation der Cannabispolitik in Deutschland sehr wichtig, dass die regelmäßig durchgeführt wird. Aber da bin ich dann optimistisch, dass wir zu einem besseren Regime kommen.
Du hast Anbau erwähnt und erwähnt, dass diese Pflanzen wie Unkraut wachsen und wuchern, also auch leicht anbaubar sind. Wie verhindert man, dass Jugendliche dann zu Hause anfangen, Hanfplantagen auf dem Balkon zu errichten?
Ja, es gibt in verschiedenen Ländern natürlich Regeln zum Eigenanbau. Wie viele Pflanzen darf ich haben? Die Regeln sind eigentlich perfekt, weil da wird auch nicht reguliert, wie groß die Pflanzen sein dürfen. Ja, aber in verschiedenen Staaten, ja, haben die dann so Regeln, dass man 4 oder 6 Pflanzen haben darf oder sowas zu Hause, also keine Plantage, oder ich würde sagen, das ist noch keine Plantage. Zumindest, das kann ich natürlich heute faktisch auch nicht verhindern. Ja, sozusagen, also von daher, gut, jetzt vielleicht die Strompreiskrise, vielleicht verhindert das so ein bisschen mit den Anbaubereinigen. Aber ansonsten, haben die meisten Staaten tatsächlich eine gewisse Eigenanbau gestattet, wohl auch wissend, weil sie das gar nicht verhindern können. Eigentlich, weil der Eigenanbau hat ja zumindest den Vorteil, sag ich mal so, dass man selbst die Qualität der Ware kontrollieren kann. Ja, also da kann ich mir dann sehr sicher sein, dass ich mir da selber nichts reinmische in das Ganze. Also es ist immer noch besser in vielen Fällen, als das beim Dealer zu kaufen. Ach, wichtig vielleicht noch ein Hinweis, Kennzeichnungspflicht. Ja, das ist ja Heute weiß man eigentlich gar nicht genau, wie hoch der THC-Gehalt ist, der Ware, die man da bekommt. Ja, der Dealer sagt, das ist guter Stoff oder nicht so gut oder was auch immer. Also die Beratung in den Shops in USA und Kanada, die ist da wirklich exzellent, muss man sagen. Die können einem genau erklären und sagen, ist das eher was, was ja hilft einzuschlafen, was schmerzlindernd ist oder was sich aufputscht. Also also die Qualität in dem Sinne steigt da wirklich.
Weil es unterschiedliche Arten wiederum von Cannabis gibt und weil es vor allen Dingen auch dann, also wie bei der Zigarette, es unterschiedlichen Nikotinanteil gibt, auch einen unterschiedlichen.
Genau. Der THC-Gehalt ist unterschiedlich, der CBD-Gehalt, die Mischung von CBD und es gibt natürlich Bio-Cannabis, lokales Cannabis. Also der Markt ist sehr vielfältig, muss man sagen.
Letzte Frage vielleicht. Du hattest erwähnt, aus schlechten Erfahrungen zu lernen und erwähntest du vor allem in Kanada. Was sind das für schlechte Erfahrungen,
die man hat? Also die schlechten Erfahrungen waren, dass Cannabis am Anfang zumindest einige Bundesstaaten oder Provinzen zu wenig Lizenzen verteilt hat. Das hat dazu geführt, dass oder Uruguay hat auch viel zu wenig Lizenzen, das ist ja auch ein anderer Staat, was legalisiert hat, verteilt. Und wenn natürlich der nächste Cannabis-Shop 30 Kilometer entfernt ist, dann ist das sehr schwer, den Schwarzmarkt auszutrocknen. Also ich muss dafür sorgen, dass auch die Verfügbarkeit, also wenn ein Ziel ist, auf den Schwarzmarkt zumindest schrittweise auszutrocknen, dann ist ganz wichtig, dass es auch genug lizenzierte, legale Shops gibt, in denen ich dann einkaufen gehen kann. Also sagen, eine ganz wesentliche Lehre aus Kanada ist tatsächlich, ich muss auch das Angebot haben. Und ich würde auch sagen, wir sollten das Ganze, wenn die Legalisierung kommt, nicht überstürzen. Man sieht, man braucht ein bisschen Vorlauf. Ja, wir müssen eine Lizenzerteilung durchführen, das Ganze muss angebaut werden und so weiter. Also am Tag, an dem der Bundestag vielleicht irgendwann beschließt, die Legalisierung kommt, ich würde sagen, das Inkrafttreten des Gesetzes, da sollte man sich wahrscheinlich ein Jahr oder so mit Zeit lassen, damit man auch die nötige, sag ich mal, regulatorische Infrastruktur aufbauen kann, um dann einen geordneten Markt zu haben. Die Entkriminalisierung allerdings, die könnte man, glaube ich, sofort implementieren.
Dann habe ich doch noch eine Frage, weil ich da auch gar nicht im Bilde bin, wie der Diskussionsstand da ist und wie der Regulierungsstand in Amerika, Kanada ist. Wie schaut es mit Online-Versand aus?
Unterschiedlich. Da gibt es eine Zurückhaltung. Ich würde sagen, das ist eine offene Frage. Wenn man genug Shops hat, würde ich sagen, kann man auf den Online-Handel verzichten, auch wenn viele den gerne durchführen. Würden der Onlinehandel, muss ich zugeben, ist schwieriger zu kontrollieren, weil ich letztendlich an den Paketausträger das delegiere, die Kontrolle, ob derjenige 18 ist oder nicht. Bin ich ambivalent, aber ich würde sagen, das ist nicht die entscheidende Frage.
Haben wir auch Online-Apotheken, also da gibt es ja auch Modelle eigentlich. Auch Modelle, haben
wir, man kann das auch
in falsche Hände geraten.
Ja, kann auch passieren. Gott sei Dank ist ja bei uns, sag ich mal, Schmerzmittelmissbrauch oder so nicht so ausgeprägt, wie das in den USA der Fall ist. Das ist nachher nicht die entscheidende Frage, ob es den Onlinehandel gibt oder nicht. Wichtig ist allerdings, dass die Verfügbarkeit da ist. Jetzt ist die Frage, wie ist das im ländlichen Raum? In der Tat, da würde der Onlinehandel sicherlich helfen. Keine Frage. Es gibt aber auch die Vorschläge, dass man sagt, da kann man auch die Apotheken, den Apotheken Lizenzen erteilen. Klar, wir haben auch ein gewisses Apothekensterben, aber im ländlichen Raum, in vielen Städten gibt es dann noch eine Dörfer, eine Apotheke irgendwo in der Nachbarschaft. Das könnte man auch in Erwägung ziehen, wäre ich auch sehr offen dafür. Die Apotheken unter einem gewissen anderen Regime, die darf man natürlich auch betreten, wenn man noch nicht 18 ist, eine Apotheke, ja. Aber dem doch da möglicherweise mit Sonderregeln Lizenzen zu erteilen. Beim Onlinehandel würde ich sagen, das ist nachher nicht das, was ganz entscheidend ist. Ja, Hauptsache, wir kriegen überhaupt eine Legalisierung, ob mit oder ohne Onlinehandel.
Du scheinst ja ohnehin zu glauben, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, dass das nur ein erster Schritt in eine Richtung ist, dem dann auch weitere Schritte folgen werden. Wir dürfen gespannt sein, was wir dann, ob und wann wir mal einen Regulierungsvorschlag bekommen. Bisher reden wir ja nur von den Koalitionsvorhaben, in denen das noch in sehr groben Zügen bislang skizziert ist. Das Gesundheitsministerium, haben wir auch gelernt, ist zuständig dafür, einen Vorschlag zu machen. Und dann unterhalten wir uns vielleicht nochmal darüber, weil wenn da mal was auf dem Tisch liegt, da bin ich nämlich auch gespannt, wie das am Ende aussehen wird.
Ja, das Eckpunktepapier soll ja im Herbst erscheinen. Ich glaube, der Herbstanfang steht vor der Tür.
Jedenfalls so an, ja.
Genau, ich weiß nicht, wann du ausstrahlst, sozusagen, aber wir zeichnen ja hier auf, sozusagen, da ist in 3 Tagen, glaube ich, Herbstanfang.
Ich könnte sein, dass der Herbst schon angebrochen ist.
Ja, also gefühlt hat er angebrochen. Also hoffen wir mal, eigentlich müsste in den nächsten 3 Monaten das Eckpunktepapier zumindest vorliegen, wenn die Bundesregierung ihr Versprechen einhält.
Da sind wir gespannt, wir werden das weiter gespannt verfolgen. Und ich darf dir, Justus, für heute erst einmal danken.
Schön. Gerne, Nico, war eine Freude, wie immer.
Klasse. Und ja, schöne Grüße nach Düsseldorf.
Ja, ja und viel Spaß in Berlin und schön, dass wir uns wieder gesehen haben.
Klasse, ja.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.